Guten Morgen, herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir freuen uns, heute nochmal hier bei Ihnen zu sein zu dürfen. Sehr schön. Heute am Sonntag Jubilate jauchzt dem Herrn alle Lande. Sozusagen ein Festtag, an dem wir die Auferstehung feiern und das damit verbundene Leben, was wir Jesus Christus geschenkt bekommen haben. Jubilate. Ich habe gesehen, wir zu Hause in Dresbe sind eine sehr singfreudige Gemeinde. Ich habe vielleicht für Sie ein bisschen viele Liedstrophen rausgesucht und verkaufe das jetzt einfach. Das habe ich gemacht, weil heute Jubilate ist und wir dann ordentlich Gott loben wollen. Ne? Wir sind immer so gewohnt, mindestens 5 bis 6 Strophen vom Lied zu singen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, Jubilate. Ostern ist vorbei, aber wir denken noch dran. Der Spruch, der uns durch diese Woche begleiten will, der erinnert auch daran, da hat Paulus im 2. Korintherbrief geschrieben, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und ich muss sagen, so die ersten 20, 30 Jahre meines Lebens hat mich dieser Spruch immer so rasend gemacht. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Als wäre das eine Tatsache. Ich fühlte mich aber noch so, als wäre nicht alles neu. Als wäre ich noch so im Alten. Da habe ich immer gedacht, du bist gar nicht anders. Wie kann Paulus sowas schreiben? Der ist ja so arrogant, wenn der über sich schreibt, was Neues ist da. Das ist nicht Zukunftsmusik in der Ewigkeit. Bis ich begriffen habe, das Neue ist nicht, weil ich so viel anders bin oder besser geworden oder fehlerloser. Das Neue ist, weil Jesus, das für mich gestorben ist und ich zu ihm gehören darf, sein Kind zu sein, das ist das Neue. Ich bin nicht besser oder schlechter, er ist für mich und das ist neu seit Ostern. Und deswegen, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ja, der Klingelbeutel ist im Monat April für die Kirchenmusik hier in der eigenen Gemeinde. Am Ausgang sammeln wir gleich für die evangelische Jugend im Rheinland. Ich lese da mal noch ein paar Worte zu vor. Jugend gestaltet Gegenwart und Zukunft, engagiert und selbstbestimmt. Der Dachverband der evangelischen Jugend im Rheinland unterstützt, fördert und vernetzt wichtige und lebendige Aktivitäten für Kinder und Jugendliche auf dem Gebiet der evangelischen Kirche im Rheinland. Evangelische Jugendarbeit bietet Kindern und Jugendlichen einen Raum, in dem sie selbstbestimmt aktiv werden, neue Fähigkeiten entdecken und sich entfalten können. Jugendliche entdecken das Ehrenamt für sich, sie werden qualifiziert und gefördert. Die gleichberechtigte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung sowie Projekte mit Schwerpunkten wie Partizipation, Gesundheitsförderung, Rassismuskritik und internationale Begegnungen sind wesentliche Bestandteile dieser Arbeit. Des Weiteren werden große Events wie der Sonderzug zum Kirchentag 2025, bestimmt 26. Ach, das war ein Beispiel, was schon war. Ne? Danke. Ja, bestimmt. Ich stolperte nur gerade drüber. Ja, also da sehen wir, was schon geschehen ist und es soll aktuell der Jugendkongress AC 26 in Aachen gestaltet werden. Solche Events stärken das Miteinander und geben wichtige Impulse für die Arbeit vor Ort. Außerdem sammeln wir weiter für die Ukraine über den Diakonie-Katastrophenschutz. Gott segne Gaben und Geber und Empfänger. Die Termine. Am Dienstag, den 28. um 18 Uhr ist der Gesprächskreis Frauen glauben leben und nächsten Sonntag am 3. Mai um 10 Uhr ist Konfirmationsgottesdienst mit Kirsti Greyer in der evangelischen Kirche Drabender Höhe oder cool, bei schönem Wetter um die Kirche. Oh, da wollen wir aber auf schönes Wetter hoffen. Das finde ich eine gute Idee. Müssten wir auch mal mit nach Hause nehmen, wa? Ja. So feiern wir diesen Gottesdienst heute gemeinsam im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Friede des Herrn sei mit euch. Wir wollen uns daran freuen, dass Gott hier in unserer Mitte ist und singen gemeinsam das erste Lied, Gott ist gegenwärtig, 165. Wir wollen Gott loben mit Worten aus Psalm 66. Sie finden ihn unter der Nummer 730 und wir lesen im Wechsel. Ich würde beginnen. Jauchzet Gott, alle Lande. Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich.
Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht.
Alles Land, bete dich an und lob singe dir. Lob singe deinem Namen.
Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist an seinem Tun und an den Menschen.
Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. Darum freuen wir uns seiner.
Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben.
Lobet ihr Völker unseren Gott. Lasst seinen Ruhm weit erschallen.
Der unsere Seele am Leben erhält. Und lässt unsere Füße nicht gleiten.
So kommt und lasst uns anbeten. Durch Jesus Sterben und sein Auferstehen werden wir neu. Und doch leben wir in dieser alten Welt mit ihren Sorgen, ihren Problemen, ihren Nöten. Und wir merken, dass wir in dieser Welt scheitern. Deshalb wollen wir einen Augenblick stille werden und Gott alles bringen, was uns aus den letzten Tagen und Wochen bewegt. Alle Schuld und alle Nöte dürfen wir jetzt Gott anvertrauen, auf seine Güte und Gnade vertrauen. Herr, unser Gott, du hast unsere Seele vom Tode errettet und wir dürfen wandeln im Lande der Lebendigen. All das verdanken wir dem Sterben und Auferstehen deines Sohnes. Wir danken dir und gleichzeitig bekennen wir, dass wir schuldig geworden sind in Gedanken, Worten und Werken. Herr, vergib uns unsere Schuld und wandle unsere Herzen durch die Macht deiner Liebe. Und deshalb rufen wir dich an. Herr, erbarme dich. Kyrie eleison. Weil Jesus Christus selbst für uns eingetreten ist, dürfen wir wissen, Gott hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Und deshalb lasst uns Gott ehren. Ich bete. Herr Jesus Christus, du hast das Dunkle der Welt auf dich genommen. Du hast das Leid und den Tod durch deine Liebe überwunden. Wir danken dir, dass wir durch dich neu geboren sind und die Liebe deines Vaters erleben können. Herr, unser Gott, stärke unseren Glauben, dass wir dich durch unsere Worte und durch unser Tun bezeugen. Hilf, dass deine Liebe in der Welt zum Durchbruch kommt. Wir preisen dich, dass du dich zu uns wendest und wir in dir das Leben finden. Belebe uns, wecke uns aus aller Verzagtheit. Lass uns deine Herrlichkeit sehen, auch in dieser Zeit, und mit unserer Kraft suchen, was den Frieden schafft. Das bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören jetzt die Schriftlesung für heute Morgen.
Der Lesungstext für den heutigen Sonntag steht in Johannes 15, die Verse 1 bis 8, und ich lese sie aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesus Christus, der Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar. Halleluja!
Unseren Glauben gemeinsam laut bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir können uns wieder setzen und singen ein Osterlied.
Thank you.
gesungen, wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit. Wissen Sie noch, wann Ostern war? Wie viele Wochen ist es her? Bitte? Drei, genau, drei. Ein Jubilatus, drei Wochen her, dritte Sonntag nach Ostern. Ja, vor drei Wochen war also Ostern. Und was ist uns geblieben davon? Von der frohen Botschaft? Was hat sich in unseren Alltag gerettet? Der Predigttext für diesen Sonntag, Jubilate, steht nämlich in Johannes 16. Und um rauszufinden, was nun von Ostern noch übrig geblieben ist, was unseren Alltag bestimmen könnte, springen wir heute mit dem Predigttext noch vor Ostern, noch vor Jesu Tod und Auferstehung zurück. Der Text aus Johannes 16 ist aus den Abschiedsreden von Jesus, wo er seine Jünger darauf vorbereitet, wie es sein wird, wenn er dann geht. Ich lese mal. Johannes 16, 16 bis 23. Da spricht Jesus: Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Sprachen einige seiner Jünger untereinander: Was bedeutet das, wenn er uns sagt, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen? Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen: Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll sich in Freude verwandeln. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude wird euch niemand nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wir sind am Abend vor der Festnahme von Jesus Christus. Er hat das Passamahl mit seinen Vertrauten gefeiert, mit den 12 Jüngern gegessen und ihnen die Füße gewaschen. Nach Beendigung dieses letzten Abendmahls macht sich Jesus mit seinen verbliebenen 11 Jüngern auf zum Garten Gethsemane. Und während dieses Ganges zum Garten versucht Jesus, seine Lieben auf seinen Abschied, auf sein Sterben und auch auf sein Auferstehen vorzubereiten. Und aus dieser Rede, aus dieser Vorbereitung stammen diese Verse, die ich gerade gelesen habe. Warum also heute diesen Text, der ja eigentlich in die Passionszeit stammt? Jesus spricht mit seinen Jüngern darüber, wie sie die nächsten Tage, die Tage seiner Festnahme, seiner Verurteilung, seines Sterbens wohl erleben werden. Er versucht sie darauf gefasst zu machen, was sie in dieser Zeit erleben und erleiden. Und wie sich ihr Leiden und ihre Traurigkeit schließlich in Freude verwandeln wird. In eine Freude, die ihnen niemand mehr nehmen kann. Mir sind zwei Dinge wichtig geworden, die Jesus anspricht und die Jünger in der Rückschau, wenn sie dann die Auferstehung erlebt haben oder ihn wieder getroffen haben, verstehen werden. Zwei Dinge, die ewig Bestand haben werden und die für die Jünger und auch für uns gelten. Zum Ersten, der Herr ist getreu. Wenn wir in den Predigttext schauen, finde ich ganz erstaunlich, wie viel Gedanken sich Jesus um seine Jünger, um seine geliebten Menschen macht. Stellen Sie sich doch bitte einmal vor, Sie wüssten, Sie werden gleich festgenommen und abgeführt. Sie wüssten, Sie würden dann zum Tode verurteilt und einen sehr qualvollen Tod am Kreuz sterben. Und obwohl sie unschuldig sind und nichts verbrochen haben, geschieht das. Ganz im Gegenteil, sie müssen auch noch die Schuld derer ausbaden, für die sie unter anderem gerade begleiten. Ich wüsste nicht, ob ich mir dann um diese Leute auch noch Sorgen machen könnte, oder? Aber wir lesen kein Wort in diesem Text davon, dass Jesus sich mit seiner Not gerade beschäftigt. Wir lesen von seiner Fürsorge und seiner Anteilnahme für seine Jünger, für seine Nachfolger, für die Menschen, die ihn lieben. Er versucht, ihnen die Situation leichter zu machen. Wie werden die Jünger damit klarkommen, dass er nicht mehr da ist? Er sieht voraus, dass das für sie schwer wird und total unverständlich sein wird. Er wird tot sein. Und dass sie das in ihrer Not nicht einordnen können. Dass sie das nicht verstehen werden können. Also er schaut von sich weg auf seine Jünger und macht ihnen Mut. Er spricht ihnen Trost zu und will ihnen Hoffnung machen, dass ihr Abschied nicht für immer sein wird, ganz im Gegenteil. Er sorgt sich um seine Lieben, schaut nicht auf sich selbst, schenkt seinen Nachfolgern Hoffnung. Es geht ihm ganz um die Menschen. Ihnen ist er in seiner großen Not treu und liebt sie bis ins Letzte. Das gilt für seine Nachfolger damals, für die Menschen, die ihn lieben, und heute für uns. Wie oft haben wir auch Zeiten von Not und verstehen nicht, warum uns diese getroffen haben. Wir leiden an Situationen und kommen uns allein und verlassen vor. So verlassen, wie sich in ein paar Stunden nach diesem Gespräch die Jünger vorkommen werden. Sie denken, alles, woran sie geglaubt haben, hat sich in Luft aufgelöst. Der große Hoffnungsträger ist tot und sie sind allein. Und wie oft fragen wir uns auch, wenn es uns schlecht geht und wir uns ängstigen und voller Sorgen sind, ja, wo ist denn Gott nun? Uns geht's wie den Jüngern, wir kommen allein uns vor und verlassen. Und Jesus bestreitet das gar nicht, dass das schwere Zeiten sind, dass es für alle schwere Zeiten gibt, wo Not und Leiden kommt. Und dass wir in dieser aktuellen Notsituation nicht empfinden, dass Gott am Werk ist. Aber er ist es. Er bestimmt die Geschichte. Er ist am Werk. Er ist für die Welt verantwortlich, im Großen wie für unsere ganz persönliche. Weil der Herr ist treu, getreu bis in den Tod. Er sorgt sich um seine Nachfolger damals, dass er sich ganz auf sie konzentriert und ihnen Mut macht. Aber er liebt die ganze Menschheit so sehr, dass er von sich wegsieht und sein Schicksal, sein vorherbestimmtes, auf sich nimmt. Und so dürfen wir heute auch wissen, wie sehr wir Gott am Herzen liegen. Und ich hoffe einfach oder bete, dass wir diese Liebe, die wir nun von Jesus Christus dadurch erleben, dass die uns auch befähigt, aus unserer typisch menschlichen Ich-Bezogenheit, wo wir uns um uns selbst drehen, mal herauskommen können und von uns wegsehen. Und schauen, wie es den Menschen um uns herum geht. Wer braucht denn von mir in der nächsten Woche ein liebes Wort? Wem könnte ich mal helfen? Wessen Not könnte ich verkleinern? Wenn ich weiß, da ist jemand, der mich bedingungslos liebt, der sich für mich interessiert, wo kann ich das, was ich erlebe, auch mal weitergeben? Ostern will unser Leben nachhaltig verändern. Martin Luther hat gesagt, Ostern ist jeden Tag, wir feiern es nur an einem bestimmten Tag, aber Ostern ist jeden Tag. Wo wir erleben, wie sehr Gott, der Herr, für uns sorgt, sich um uns kümmert und uns liebt, haben wir doch auch die Chance, gelassener durchs Leben zu gehen, Gelegenheit, Liebe zu verschenken. Gott hat seine Liebe zu uns schon lang am Kreuz bewiesen. Da war er treu, getreu bis in den Tod. Und weil dieser Text aus der Passionszeit vor Ostern heute dran ist, am dritten Sonntag nach Ostern, dürfen wir auch noch hinzufügen, ja, er hat Recht behalten. In der Rückschau können wir erfahren, die Zeit des Leidens und der Angst, die Angst der Jünger war sehr begrenzt. Es war nur, wie Jesus gesagt hat, eine kleine Strecke, eine kurze Zeit und dann waren die Jünger vereint wieder mit ihrem Herrn. Es ist so eingetroffen, wie es Jesus vorausgesagt hat. Und das führt mich zum zweiten Punkt, dass diese Freude, die daraus entsteht, die Osterfreude, niemand endgültig auslöschen kann. Wir kennen bei uns dieses Sprichwort, auf Lachen folgt Weinen, ne? Wenn man gerade, finde ich, schon mal jung ist. Also wurde das schon mal bei mir zu Hause gesagt, auf Lachen folgt Weinen. Kennen Sie das auch? Ja. Aber bei Jesus ist es total umgekehrt. Auf Weinen folgt Lachen. Ja, sagt Jesus, erstmal lachen die anderen, meine Widersacher. Sie denken, sie haben mich und meinen Auftrag ausgelöscht. Aber das werden sie nicht schaffen. Gottes Wille und sein Vorhaben kann nicht durchkreuzt werden. Die Freude, die Gott den Menschen mit der Auferstehung schenken will, kann nicht durchkreuzt werden. Die Freude stirbt nicht am Kreuz. Ostern kann nicht aufgehalten werden. Diese ewige Freude will sich durchsetzen. Und so will Gott uns eine Freude geben, die Bestand hat. Sie hängt nicht zusammen oder sie hängt nicht an unserer eigenen Verfassung, sondern ist Gottes Geschenk an die Menschheit. Jesus spricht in seinen Abschiedsreden seine Jünger so liebevoll an. Er spricht sie auf ihre Traurigkeit an, die sie in Kürze aufgrund von Verhaftung, Folterung und Hinrichtung ihres geliebten Meisters erdulden müssen. Er spricht sie auf ihre Traurigkeit an, die entstehen wird, wenn sich die Gegner Jesu über seine Hinrichtung gegenseitig beglückwünschen und freuen werden. Aber Jesus sagt seinen Jüngern auch zu, dass sich ihre Traurigkeit in Kürze schon in ein Wiedersehen nach seinem Tod und damit in große Freude verwandeln wird. Und er verspricht ihnen, dass diese Freude von Dauer sein wird, dass sie ihnen nicht geraubt werden kann. Die Freude wird so groß sein, dass die 1000 Fragen, die jetzt bei ihnen entstehen, nicht mehr gestellt werden. Denn die Freude wird die große Trauer und das große Fragen nach dem Warum ablösen und zur bewältigten Vergangenheit werden lassen. Also, wie gesagt, auf Weinen folgt Lachen, das Osterlachen. Diese Freude kann niemand löschen. Wie eben schon gesagt, Not und Trauer schließt Jesus nicht aus. So wie auch die Jünger Tage der Trauer und des Verlustes erleben, gibt es auch in unserem Leben diese schweren Zeiten von Trauer, von Krankheit, von Abschied. Zeiten, in der wir unter Schuld leiden, der eigenen oder der anderen. Zeiten, die geprägt sind von Sorgen und Ängsten, in denen wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wo wir Angst vor der Zukunft haben, vielleicht weil der Arbeitsplatz unsicher ist oder wir ihn verloren haben. Zeit, in denen wir Streit in der Familie oder mit Freunden haben, mit Nachbarn. Wo Krankheit in unserem Leben ist oder bei Menschen, die wir lieben und wir nicht damit fertig werden. Aber Jesus will uns etwas geben, was uns in diesen Zeiten Halt gibt. Die Nöte dieses Lebens haben nicht das letzte Wort. Durch Jesu Auferstehung, weil er den Tod überwunden hat, gibt er der Welt und uns eine Freude mit auf den Weg, die überwinden kann. Eine Freude, die Bestand hat, weil sie von Gott kommt, weil es göttliche Freude ist, die nicht ausgelöscht werden kann. Die sich nämlich nicht an mir entzündet, sondern an Gott, dem Herrn, der an Ostern den Tod überwunden hat. Und das beginnt damit, diese Freude wird daran entzündet, wie in unserem Bibeltext steht, ich will euch wiedersehen. Es ist so wie ein liebender Blick auf uns. Ahnen wir ihn oder meinen wir ihn zu ahnen, spüren wir ihn, dann durchströmt uns Glücksgefühl. Dieser Blick sagt, ich mag dich. Ich stehe zu dir, ich lasse dich nicht allein. Die Freude des Glaubens, von der Jesus Christus heute spricht, kommt nicht aus uns selbst. Sie entspringt aber dem Vertrauen in ihn, dass sein Blick auf uns ruht und dieser Blick mehr wiegt als alles andere in der Welt. So ist die Freude des Glaubens unabhängig von dem, wie unsere Welt voranschreitet, unabhängig von Gesundheit, Anerkennung oder Geld. Die Freude und die Zufriedenheit, die wir Menschen aus uns selbst schaffen können, hängt oft gerade an diesen scheinbar wichtigeren Dingen wie Gesundheit und Geld. Die Freude, die Jesus uns schenken will, kann noch weitergehen, weil es die göttliche Freude, die Osterfreude ist und damit die Antwort auf alle quälenden Lebensfragen. Sie gipfelt darin, dass wir Jesus nichts mehr fragen, weil wir mit dem Gang der Welt und unseres Lebens einverstanden sind. Wir wissen alles unter seiner Herrschaft, sodass diese Freude, Frieden ist und dieser Frieden Freude. Und diese Freude kann der erleben, der sein Leben in Gottes Hand legt. Dann ist sozusagen das Kreuz von Golgatha, kennen Sie diesen Ausspruch, ein Pluszeichen über unserem Leben. Weil an diesem Kreuz auch unsere Nöte hängen. Weil dieses Kreuz nicht der Schlusspunkt im Leben von Jesus war. Weil die Zeit der Trauer und der Verzweiflung der Jünger nur kurz war, bevor sie die vollkommene Freude der Auferstehung erlebten. Diese Freude ist der Teil von Ostern, der die beiden Feiertage überdauern will. Diese Freude hat Bestand an jedem Tag, der die unsere Welt besteht. An zwei Tagen feiern wir sie ganz besonders, aber auch am Alltag und an jedem Sonntag. Eine Freude, die nicht nur in Abwesenheit von Leid und Krankheit da ist, die trotz Leid und Krankheit da ist. Weil wir einen Herrn haben, der die Welt überwunden hat. Euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Amen. Deswegen dachte ich, wir singen noch ein Osterlied, O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit. Wir gemeinsam Fürbitte halten und ich bitte Sie aufzustehen. Wir wollen gemeinsam beten und ich bitte Sie ins Herr, erbarme dich einzustimmen. Im Auferstehungslicht sehen wir, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Jesus Christus, das Licht hat die Finsternis durchbrochen. Das feiern wir in dieser Zeit. Unsere Welt aber scheint mehr denn je im Dunkel eingehüllt. Und so beten wir besonders für die Menschen in den vielen Kriegs- und Krisengebieten bieten. Es ist furchtbar, dass es scheinbar kein Ende gibt mit Krieg, Hass, Terror und Gewalt. Herr, wir bitten um Frieden und Versöhnung und rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir beten für die vielen Menschen, denen der Blick ins Licht verstellt ist. Ihr Leben ist durch Krankheiten oder seelische Nöte verdunkelt. Sie fühlen sich alleingelassen und einsam. Wir beten um Trost für die, die Angehörige und Freunde in der letzten Woche begraben mussten und rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir beten für die Menschen, die kein Licht am Ende des Tunnels sehen, die durch die Dunkelheit einer zerbrechenden Partnerschaft gehen, die Krisen im Berufsleben durchmachen oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Sie brauchen Kraft zum Durchhalten, neue Lebensfreude, Zuversicht und Hoffnung. und vor allem Menschen, die ihnen zur Seite stehen. Zeig uns, wo wir solche Menschen sein können. So rufen wir und bitten dich, Herr, erbarme dich. Wir beten auch für die, die gewollt oder ungewollt anderen das Leben schwer und dunkel machen. Hilf ihnen zur Einsicht und zur Umkehr. Und so rufen wir, Herr, erbarme dich. Und wir beten für uns selbst. Vergib, wo wir anderen den Lichtblick schuldig bleiben. Gib uns ein offenes, unseren Mitmenschen zugewandtes Herz und offene Hände für die, die uns brauchen. Und so lass uns selbst zu Trägern deines Lichtes in unserer Umgebung werden. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. In der Stille beten wir für die Menschen, die uns jetzt gerade am Herzen liegen, ganz persönlich. Herr, wir rufen zu dich. Herr, erbarme dich. Vater im Himmel, du kennst uns mit Namen, du siehst uns liebevoll an. Du willst uns nahe sein. Höre nun auf unser Gebet. Wir vertrauen uns dir an und bitten durch unseren Herrn Jesus Christus, dein Sohn, der uns in Tod zur Auferstehung vom Dunkel zum Licht den Weg voranging, und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib du uns heute und vergib du uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in die vor uns liegende Woche mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir können noch mal Platz nehmen und ein letztes Lied singen, Jesu, meine Freude.